Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Fürsorge als Verbrechen. Die WOZ schaut auf das Verhältnis der Schweiz zu den Jenischen.
Die Schweizer Bundesverfassung sagt es klar: Niemand darf in der Schweiz diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters und so weiter, auch nicht wegen der Lebensform. So steht es in Artikel 8 Absatz 2. Zumindest seit dem Jahr 2000, seit Inkrafttreten des Diskriminierungsverbots. Irritierend spät. Ebenfalls irritierend spät wurde Kritik an einer Praxis laut, die Menschen zu Sesshaftigkeitszwang und sie zu gesellschaftskonformen Menschen umerzog. Bis 1981 waren in der Schweiz über 100.000 Kinder und Erwachsene von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen oder Fremdplatzierungen betroffen. Kinder, die man ihren Eltern wegnahm, Erwachsene, die man in Anstalten steckte. Unter ihnen die Jenischen. Eine Minderheit, die bereits in der Schweiz lebte, bevor es die Schweiz als Bundesstaat überhaupt gab. Die Verfolgung der Jenischen geht weit zurück. Mit der Gründung des Bundesstaates 1848 aber sagte man spezifisch der nomadischen Lebensweise den Kampf an. Die Sozialwissenschaftlerin Nadine Gautschi von der Berner Fachhochschule schreibt dazu in ihrem Blogbeitrag die Situation der Jenischen in der Schweiz. Sie mussten sich in zufällig gewählten Gemeinden niederlassen oder wurden in ihre Bürgerorte rückgeführt. Aufgrund schlechter Erwerbsmöglichkeiten, Mangel an Wohnraum und gesellschaftlicher Stigmatisierung lebten die Betroffenen oft weiterhin nomadisch. Die Strategie der Behörden ging nicht auf. Heute leben in der Schweiz laut der Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz etwa 30.000 Jenische und einige hundert Sinti. Nur noch ein kleiner Teil von ihnen, schätzungsweise 2.000 bis 3.000, lebt fahrend oder halbnomadisch. Die Geschichte der Verfolgung der Jenischen ist aber nicht nur lang, vieles davon liegt auch nach wie vor im Dunkeln. Wir versuchen heute, die jüngere Geschichte etwas zu beleuchten. Im Februar letzten Jahres wurde ein Rechtsgutachten veröffentlicht, das jenische Organisationen seit langem gefordert hatten und das schließlich im Auftrag des Bundesrates erstellt worden war. Sein Fazit war deutlich: Die Schweiz hat im Umgang mit den Jenischen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne des Internationalen Strafgerichtshofs begangen. Was ist damals bis hinein in die 70er Jahre passiert? Wer war verantwortlich? Und was tut die Politik jetzt? WOZ-Redaktorin Silvia Süss befasst sich schon sehr lange mit dem Thema. Sie ist heute bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihr gesprochen.
Silvia Süss, du schreibst in der WOZ seit geraumer Zeit eigentlich über etwas, das jetzt seit Anfang 2025 offiziell Verbrechen gegen die Menschlichkeit genannt werden darf, was in der Schweiz passiert ist zwischen den 1920er und 70er Jahren. Und zwar geht es darum, was der Staat gemacht hat, wie der Staat umgegangen ist mit Fahrenden, insbesondere mit den Jenischen. Kannst du vielleicht am Anfang hier kurz zusammenfassen, was ist da passiert über diese ungefähr 50 Jahre?
Es geht um das Projekt, das sogenannte Hilfswerk für die Kinder der Landstraße, das von der Pro Juventute war. Und lanciert hatte das Alfred Siegfried 1926. Das Ziel dieses Projekts oder der Aktion, das war, die Vagantität in der Schweiz auszulöschen. Also die Vagantität, damit meinte er die fahrende Lebensweise. Also die Pro Juventute, die ist eine Stiftung, die von dem Staat mitfinanziert wird. Deswegen ist auch die Schuld beim Staat in dieser Geschichte. Von 1926 bis 1973 entriss die Pro Juventute rund 600 jenische Kinder in ihren Familien unter dem Vorwand, sie vor dem Leben mit Vaganten, Trinkern und Dirnen zu retten. Nicht alle Sinti und alle jenische leben fahrend, es gibt auch Sesshafte und auch deren Kinder wurden den Familien entrissen. Die Pro Juventute sperrte auch Schwangere ein, sie vollzog ziemlich sicher auch Zwangssterilisationen und Zwangsinternierungen. Und was noch wichtig ist zu sagen, ist, dass die Pro Juventute nicht alleine tätig war. Also sie machte das auch mit Unterstützung von Kirche, von Gemeinden, von kantonalen Mitarbeitern. Und diese Behörden waren zum Teil auch ohne die Pro Juventute tätig. Und deshalb geht man von bis zu 2000 fremdplatzierten jenischen Kindern aus.
Das heißt, diese 600, die du vorher genannt hast, die sind dokumentiert bei der Pro Juventute?
Genau, das sind zum Teil Tausende von Akten, die da angelegt worden sind. Und die sind nachweislich von der Pro Juventute umplatziert oder entführt sozusagen worden.
Und das heißt, dieses Ziel, den vakanten Lebensstil, wenn man so will, die vakante Lebensweise zu vernichten, das war ein deklariertes Ziel, das allen Beteiligten bekannt war in dieser Formulierung.
Ja, das war ein deklariertes Ziel, das war auch ein gewünschtes Ziel von sehr vielen. Der Diskurs damals war so, die Zigeunerplage, die muss ausgerottet werden. Also das war sehr im Wunsch von den Behörden, von der Polizei. Und als dieser Siegfried dann mit diesem Projekt kam, stieß er auf sehr offene Ohren. Er hat sein Projekt übrigens auch in der NZZ lanciert und die NZZ wünschte ihm ein gutes Gelingen und rief auch zu Spenden auf. Und ein sehr wichtiges, brisantes Detail übrigens, Siegfried war zuvor Lehrer in Basel und er wurde 1924 verurteilt wegen sexuellen Missbrauchs an einem Schüler. Er verlor die Stelle dort und im selben Jahr seiner Verurteilung wurde er in der Pro Juventute angestellt. Also es ist wirklich haarsträubend.
Und hat sich dann dort um die Moral im Land gekümmert?
Er übernahm dort die Leitung der Abteilung Schulkind. Ja, man weiß nicht so genau, ob die Pro Juventute davon wusste oder nicht.
Aber jetzt Sachen wie Kindswegnahmen, geschweige denn Zwangssterilisationen, das sind ja Wörter, die furchtbar klingen und sind auch Maßnahmen, die sicherlich furchtbar sind. Und das ist alles aber in einem, wenn ich es richtig verstehe, Rechtsbewusstsein geschehen, dass man aber etwas Gutes tut eigentlich. Oder zumindest wurde das wahrscheinlich von vielen Beteiligten so gesehen, oder?
Das war zweifelsohne so. Und Siegfried konnte sich auch auf diese vermeintlich wissenschaftliche Forschung seiner Zeit stützen, also in den 20er Jahren. Das war die Rassentheorie und die Eugenik, die davon ausging oder propagierte, es gibt sozusagen gutes Erbgut und schlechtes Erbgut und das schlechte Erbgut, das muss vernichtet werden oder eben darf sich nicht fortpflanzen. Nicht nur er, sondern eben auch namhafte Psychologen oder Psychiater, Schweizer Psychiater wie Josef Jörger, August Forel oder auch Ernst Rüdin, die waren sehr wichtig hier auch. Übrigens auch für Deutschland waren die wichtig. Die verbreiteten dann eben auch die Theorie, die Jenischen seien überdurchschnittlich vom Schwachsinn behaftet. Und deswegen ist es sozusagen eine Gefahr für die Schweiz, wenn die sich fortpflanzen.
Wenn du jetzt schon von Deutschland sprichst, man weiß ja, dass bis 1945 in noch größerem Maßstab in Deutschland und Österreich ähnliche Maßnahmen durchgeführt wurden. Aber diese in der Schweiz, diese Maßnahmen gegen die Fahrenden, die haben auch nach dem Zweiten Weltkrieg sind die weitergegangen.
Ja, das ist eigentlich auch zusätzlich schockierend, also dass 1945 in anderen Ländern eine Zäsur darstellte. In der Schweiz wurde einfach weitergemacht, als ob nichts wäre. Also es ging ja bis in die 70er Jahre. Erst 1972 kam die Geschichte überhaupt an die Öffentlichkeit durch einen Artikel von Hans Capretz im Beobachter. Also eigentlich Mütter, die erzählt haben und denen geglaubt wurde. Und erst 1973 musste dann dieses sogenannte Hilfswerk schließen.
Kurz, ja. Entschuldige, welches Hilfswerk musste schließen? Weil die Pro Juventute gibt es ja heute noch.
Genau, also es ist auch ein blöder Name, Hilfswerk. Es ist eigentlich nicht ein Hilfswerk, es nannte sich einfach so. Die Pro Juventute gibt es heute noch. Die hat sich dann auch entschuldigt. Die, die jetzt bei der Pro Juventute schaffen, die gehen sehr offen damit um, haben auch Kontakt mit Jenischen und haben eigentlich einen guten Umgang mit diesem Erbe, aber die sind natürlich auch die Nachgeborenen sozusagen, das ist dann auch einfacher. Aber einfach diese Aktion Kinder der Landstraße wurde geschlossen. Einblick in Alfred Siegfrieds Denken gibt übrigens ein Vortrag, den er 1943 gehalten hat, also inmitten, als rund um die Schweiz ein brutaler Krieg tobte und Menschen vernichtet wurden. Und da sagt er gegen Ende seines Vortrages, ich zitiere, die durch sorgfältige Überwachung und Führung erreichte Verhinderung von unbesonnenen Heiraten und der dadurch eingetretene Rückgang der Geburten darf füglich als ein Erfolg gedacht werden und kompensiert die relativ geringe Zahl der deutlichen Erziehungserfolge. Und er schließt dann mit dem Satz, daneben wird aber die Internierung von Unverbesslichen und die Verhinderung von unerwünschten Familiengründungen immer eine große Rolle spielen.
Ich meine, ob du es jetzt schon erwähnt hast, aber auf jeden Fall in deinen Texten in der WOTS kommt das vor, dass auch irgendwann Akten vernichtet wurden, nicht bei der Pro Juventute offenbar, aber bei anderen Beteiligten. Das deutet ja schon darauf hin, dass mindestens irgendwann Leute gedacht haben, vielleicht stehen wir doch nicht so gut da, wenn das bekannt wird, was wir hier tun. Weiß man, wie viel da vernichtet worden ist?
Also nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es da Historiker gibt, die da mehr Zahlen hätten. Soviel ich weiß, hat das sephardische Liebeswerk hat Akten vernichtet. Die waren ein wichtiger Akteur in der Geschichte, ein kirchliches, eben auch Hilfswerk sozusagen. Die hatten auch ein Haus, wo junge Frauen gebären konnten, also junge Frauen, die allein unverheiratet waren und wo niemand wissen durfte, dass sie schwanger sind. Die wurden dorthin versteckt sozusagen, konnten dort gebären und das Kind wurde ihnen dann weggenommen. Die Kinder wurden zwangsadoptiert und von ihnen weiß man, dass die Akten vernichtet haben und zwar relativ spät noch, also als eigentlich die Aufarbeitung im Gang war, was wirklich haarsträubend ist.
Diese Aufarbeitung, dieses ganzen Sachverhalt im Zusammenhang mit den Kindern der Landstraße ist ja schon seit einiger Zeit ein Thema in der Schweiz und es gibt ja auch schon eine Entschuldigung für diese fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen. 2013 hat sich Simonetta Sommaruga, damals Bundesrätin, im Namen der Schweiz entschuldigt. Aber diese, wenn ich sie richtig verstehe, was du beschreibst, sind diese Maßnahmen, die sich gegen Jenischen gerichtet haben, haben noch eine eigene Schärfe. Was ist da der Unterschied? Warum ist dieser Fall der Jenischen ein besonderer Fall im Rahmen dieser Zwangsmaßnahmen?
Die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen, die hat so in den 2000er begonnen. Die Aufarbeitung von der Kindswegnahme der Jenischen hat ja schon in den 70er Jahren begonnen. Und wenn man denkt, wie lange die Aufarbeitung schon geht, ist es eigentlich unglaublich, wie wenig passiert ist. Die Betroffenen sterben weg oder sind schon weggestorben. Die Täter sind auch weggestorben. Dass die Kindswegnahmen der Jenischen, die sind Teil von den fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen, die in der Schweiz üblich waren. Bis 1981 konnten Menschen für gesetzlich formulierte Zustände wie zum Beispiel Verwahrlosung oder lasterhafter Lebenswandel, Verschwendung oder auch Gefährdung, konnten die eingesperrt werden. Und es gibt Menschen, die sind wirklich über Jahre im Gefängnis gesessen, obwohl sie nie irgendetwas verbrochen haben. Im 2013 hat sich Frau Sommaruga entschuldigt bei allen, die Opfer waren von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen. Also das waren auch Verdingkinder, sehr viele. Das waren eben nicht nur Jenische. Bei der Geschichte der Jenischen, bei dieser Kindswegnahme, ist eigentlich der Unterschied, dass es hier um systematische, rassistisch motivierte Verfolgung ging. Um mit dem Ziel, diese Menschen als ganze Gruppe auszulöschen. Und deswegen sind diese Kindswegnahmen auch eben ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die andere Geschichte der fürsorgerischen Zwangsmaßnahme ist das nicht. Das heißt natürlich nicht, dass diese Menschen ein weniger schlimme Schicksale hatten. Es geht hier nicht darum, was schlimmer war oder nicht, aber es geht darum, dass das wirklich rassistisch motiviert war, mit dem Ziel, die Gruppe auszulöschen.
Genau diese Sachen werden auch beschrieben in diesem Gutachten, das Anfang 25 veröffentlicht wurde. Was wird denn da genau abgewogen? Also es gibt einerseits diese Vernichtungsabsicht, es sind aber andererseits keine Tötungen passiert. Was sagt das Gutachten zu diesem Verhältnis?
Also das Gutachten vom Völkerrechtsprofessor Oliver Dickelmann und seinem Team, das wurde ja erstellt auf mehrfachen Wunsch oder Forderung von Jenischen. Die haben sich mehrmals ans EDI gewendet und sie wollten eigentlich ein Gutachten, um herauszufinden, war es ein Genozid oder ein kultureller Genozid. Und Dickelmann hat dann geprüft, eben war es ein kultureller Genozid oder war es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und er kommt eben zum Schluss, es war Verbrechen gegen die Menschlichkeit, eben weil gezielt gegen eine Gruppe vorgegangen wurde. Und es war aber kein Genozid oder auch kein kultureller Genozid, weil keine Absicht der physischen oder der biologischen Vernichtung bestand. Es war eigentlich eine Zuführung in eine andere Gruppe und so findet die Vernichtung statt und nicht durch Tötung. Ich glaube, man kann aber auch sagen, das Gutachten ist ja auch umstritten unter ExpertInnen. Also die größte Kritikerin ist die Strafrechtsprofessorin Nadia Gappü. Also sie attestiert klar, das ist ein Meilenstein. Und vielleicht muss man auch sagen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist auf selber Stufe wie Genozid. Es ist nicht weniger schlimm im internationalen Völkerrecht. Und sie kritisiert es aber, weil sie sagt, es hätte den Tatbestand von Genozid, weil die Kindswegnahmen hätten ja kein anderes Ziel als die Auslöschung der ethnischen Gruppe. Also findet diese Auslöschung ja wirklich statt, also entsprechen diese Kindswegnahmen dem Tatbestand des Genozids.
Gut, wie man das bewertet, du hast es selber gesagt, die Vorgänge, die beschrieben werden, die Worte, die da auftauchen, sind für die Schweiz schrecklich. In der Folge dieses Gutachtens Anfang 25 wird dann die Politik in der Schweiz darauf reagiert?
Dickelmann selber nennt es eine eher schmallippige Entschuldigung. Ja, die Politik hat sehr zögerlich darauf reagiert. Oder nein, einerseits hat sie klar reagiert, Frau Bohm-Schneider ist hingestanden und man hat gesagt, man anerkennt das Gutachten. Man hätte auch sagen können, man anerkennt es nicht. Was aber wirklich für Diskussion gesorgt hat, ist, dass sich Bohm-Schneider nicht entschuldigt hat bei den Betroffenen im Namen des Bundesrates, sondern sie hat lediglich die Entschuldigung eben von Simonetta Sommaruga wiederholt. Genau dieser Unterschied hat sie ja mit dieser Wiederholung eigentlich nicht anerkannt. Und das Interessante ist ja, dass Bohm-Schneider sich ja eigentlich entschuldigen wollte, aber sowohl das Bundesamt für Justiz als auch das EDA, die waren dagegen und haben dann diese Entschuldigung, die eigentlich schon geschrieben worden war, wurde dann noch umformuliert und das kam bei den Jenischen ja sehr schlecht an. Es war eben nicht die Entschuldigung für das Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und was vielleicht auch noch interessant ist, Frau Sommaruga hat sich damals nur entschuldigt fürs Wegschauen und nicht fürs Mitmachen. Und dieses Gutachten vom Dickelmann und eigentlich auch schon die erste wissenschaftliche Arbeit von Sablonier, Meyer und Leimgruber zeigt das auch mega gut auf. Und das Buch von Sarah Galle, die ja so das Standardwerk gemacht hat, die zeigen alle extrem gut auf, wie eben der Staat, wie die Gemeinden, wie die Kantone, wie mitgemacht wurde, die Justiz, die Kirchen. Es war nicht nur ein Wegschauen, es war ein aktives Mitmachen.
Der Staat spielte eine aktive Rolle. Seine Taten waren rassistisch motiviert. Der Bundesrat jedoch sträubt sich, Farbe zu bekennen. Die Furcht vor weiteren rechtlichen oder politischen Konsequenzen scheint ziemlich groß zu sein. Die Reaktion des Bundesrates war aber nicht nur verhalten, er brauchte dazu auch erstaunlich lange. Das Gutachten lag bereits im September 24 auf dem Tisch, veröffentlicht wurde es erst ein halbes Jahr später. Hin und her diskutiert wurde die Frage, ob sich der Bundesrat entschuldigen will, auch dafür, dass der Staat aktiv an der Verfolgung der Jenischen mitgewirkt hat, oder ob es reiche, das Geschehen einfach zu bedauern. Das geht aus einem Aussprachepapier des Innendepartements hervor, auf das die Wochenzeitung Die Zeit im Artikel «Der Kampf gegen alles Nomadische» referiert und deren Herausgabe die WOZ über das Öffentlichkeitsgesetz gefordert hatte. Die Zeit konstatiert, am 20. Februar ist kurzfristig eine Pressekonferenz anberaumt, die Plätze sind reihenweise leer. Elisabeth Bohm-Schneider vertritt allein die Landesregierung und wird nicht, wie bei Geschäften von großer Tragweite üblich, von der Bundespräsidentin begleitet. Sichtlich gerührt wendet sie sich an die Öffentlichkeit und sagt, was das Kollegium ihr zu sagen erlaubt hat. Sie bekräftigt die Entschuldigung aus dem Jahr 2013. Bis jetzt ist also sehr wenig geschehen. Was wird weiter folgen?
Entschuldigen ist das eine. Nicht mal das hat anscheinend, zumindest aus der Sicht der Betroffenen, richtig geklappt. Das andere wäre, dass jetzt ja vielleicht Fragen auftauchen, wie muss das Land irgendeine Art von Wiedergutmachung leisten? Elisabeth Bohm-Schneider, sozusagen die Innenministerin der Schweiz, hat damals auch gesagt, man muss jetzt handeln. Aber abgesehen von dieser wiederholten Entschuldigung, hat sie gehandelt in den 1,5 Jahren seitdem?
Nein, nicht wirklich. Also Wiedergutmachung finde ich ein schwieriges Wort, weil ich glaube, man kann das nicht wiedergutmachen. Die Betroffenen konnten ja auch im Zusammenhang mit den 90er Jahren bei der ersten Aufarbeitung bekamen Betroffene auch ein bisschen Geld, aber wenn man sieht, was die erlitten haben, ist das nichts. Ich sehe jetzt nicht so, wo sie gehandelt hat, ehrlich gesagt. Es wurde jetzt vor allem viel geredet und ja, so wie es aussieht, kommt es jetzt wahrscheinlich dazu, dass das, was die Jenischen eigentlich schon vor mehreren Jahren gefordert haben, umgesetzt wird. Die Jenischen fordern die Einsetzung einer unabhängigen Kommission, die auf den Schwane-Prinzipien basiert. Und die Schwane-Prinzipien, das sind Prinzipien, nach denen man Versöhnungsprozesse gestaltet. Die anerkennen die Rechte der Opfer und legen die Pflichten des Staates fest. Und was interessant ist, dass die Schweiz, also namentlich das EDA, ist sehr stolz darauf, dass sie im Ausland solche Prozesse begleitet und da sehr federführend ist und sich aber im Inland eben so eigentlich sträubt, dass man das macht. Auch von Seiten der Wissenschaft gibt es Forderungen von ExpertInnen und zwar sagen die, es müsste weitere Forschung gemacht werden, es müsste eigentlich eine unabhängige Expertenkommission gegründet werden, weil es eben immer noch sehr viele Lücken gibt, namentlich bei kantonalen Behörden, unter anderem eben die Justiz, die auch mitgearbeitet hat. Das sind Dokumente von Institutionen zur Justiz, wo man nicht weiß, was da gelaufen ist. Also dass auch immer noch einiges aufgearbeitet werden sollte.
Ja, jetzt, wenn ich ein bisschen den Misstrauischen spielen darf, wenn ich höre, es soll eine weitere Kommission eingesetzt werden nach gewissen Forderungen und so weiter, das klingt für mich ein bisschen so, dass einfach noch viel mehr Zeit vergeht. Dabei scheint es mir jetzt spätestens nach diesem Gutachten jetzt so zu sein, dass die Politik einfach jetzt Entscheidungen treffen könnte, zum Beispiel einen solchen Prozess, wie er gefordert wird, einzuleiten und diesen Wünschen der Jenischen entgegenzukommen. Sehe ich das deiner Meinung nach richtig oder wäre das was, was sozusagen parallel laufen könnte?
Also ich glaube, das könnte parallel laufen und ich glaube, es ist auch mega wichtig, dass man jetzt wirklich einfach auf die Betroffenen hört und sagt, wenn die das wünschen, dann machen wir das. Es gibt auch einen Bericht von Mo Bleker, wo genau drin steht, wie man diesen Prozess aufgleisen kann, wen man da wie einsetzen könnte. Ich glaube auch die Kosten, es ist gar nicht so viel. Was natürlich das Problem ist, oder? Es sind alle Täter gestorben. Das wäre rein auch symbolisch sehr stark, oder? Man könnte noch Leute anklagen. Das verjährt ja nicht, dieses Verbrechen. Aber die sind ja, man hat schön lange gewartet, die sind alle weggestorben.
Jetzt vielleicht noch eine Frage, speziell auch zur Rolle der Linken. Wir haben von Elisabeth Bohm-Schneider gesprochen, sie ist SP-Bundesrätin. Es gibt ja auch anscheinend so Aussagen, dass der Bundesrat in der Mehrheit ist bürgerlich dominiert. Sie hat sozusagen wie ein bisschen so gehandelt, weil sie schon geahnt hat, damit komme ich nicht durch, darum mache ich es ein bisschen abgeschwächt. Andererseits muss man sagen, das Bundesamt für Justiz, das sich dagegen eine deutliche Entschuldigung ausgesprochen hat, 2025 war auch in SP-Hand, nämlich Beat Jans ist der Justizminister, unter Anführungszeichen der Schweiz. Könnte nicht die Linke da noch, also mein Eindruck ist, sie könnte noch viel mehr unternehmen, dass da Schwung reinkommt in diese Sache?
Auf jeden Fall und klar gibt es Linke, die, also es gab schon vor längerem einen Vorstoß von Prelit Schuber von den Grünen. Es gab jetzt diesen Vorstoß von Schmetzer und Vincent Maître, der ist zwar Mitte, also Schmetzer ist von der SP, Vincent Maître ist von der Mitte. Da ging es darum, dass der Nationalrat auch das Verbrechen anerkennt. Aber ja, also ich glaube, die Jenischen haben einfach keine Lobby.
Du hast ja vorhin auch gesprochen von der Rolle der Schweiz, die ja genau als internationaler Vermittler, gerade was also Kriegsverbrechen und so weiter betrifft, sieht sich die Schweiz gerne. Könnte es auch damit zu tun haben, dass die Schweiz Angst hat, ihr Ansehen im Ausland würde schlechter, wenn jetzt zu viel darüber gesprochen wird?
Auf jeden Fall. Anscheinend ist es wirklich auch der Außenminister Gassi, der sich da extrem sträubt dagegen, irgendwas zu tun und das möglichst klein halten will. Also das sind so verschiedene Quellen, die mir das so ein bisschen informell gesagt haben. Aber die Schweiz als das saubere Land, dass es sich erstaunlicherweise immer noch halten kann, ja, das möchten sie bestimmt. Also es ist ganz sicher ein Grund, dass man das möglichst klein halten möchte.
Ich kann vielleicht kurz erzählen, dass ich wohne in der Nähe von so einem kleinen S-Bahnhof. In der Stunde hält ein Zug dort, aber das Gelände ist relativ groß, viel Freifläche. Und wie ich da neu war dort, hat mir einer gesagt, ja, hoffentlich bauen Sie da jetzt mal mehr hin, irgendwas müssen Sie da hinbauen, weil sonst kommen ja die Zigeuner. Das war die Originalaussage. Ja. Wie würdest du sagen, ist das Verhältnis der Schweiz und der offiziellen Schweiz zu den Jenischen und den Fahrenden heute?
Also die Jenischen sind immer noch sehr viel mit rassistischen Vorurteilen, wird ihnen begegnet. Also letzte Woche ist gerade ein neuer Bericht zu den Stand- und Durchgangsplätzen erschienen. Der kommt alle 5 Jahre. Der zeigt nach wie vor, also auch jetzt, 2026, es fehlen noch immer 40% der benötigten Halteplätze. Die Gemeinden haben null Interesse, hier irgendwie Hand zu bieten. Die Leute wehren sich dagegen, die Bewohner, mit wirklich sehr rassistischen Vorurteilen. Jenische, die fahrend leben, erzählen auch von Polizeiaufgeboten, einfach so, dass irgendwie die Plätze durchsucht werden oder morgen früh kommen die einfach die Polizei da, macht irgendeine Machtdemonstration. Die Jenischen sind ja eine anerkannte Minderheit in der Schweiz und die sind die auch. Wir haben jetzt immer nur von den Jenischen gesprochen. Und die Schweiz ist eigentlich verpflichtet, die Rahmenbedingungen zu stellen, die ihre Lebensweise ermöglicht. Also es ist nicht einfach ein nice to have. Die Schweiz müsste das machen. Und ja, man könnte auch sagen, die Schweiz könnte ja stolz sein, dass es hier noch Fahnder gibt oder was auch immer. Stattdessen eben passiert ja nichts oder viel zu wenig.
Die Schweiz hat im Umgang mit ihren jenischen Bürgerinnen und Bürgern ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Bis jetzt folgt daraus wenig bis nichts. Betroffene sind empört. Sie wollen aber nicht nur Worte hören, sondern vor allem Taten sehen. Zum Beispiel die Errichtung von mehr Standplätzen. Wie wir gehört haben, fehlen davon 40%. Die Zahl der wenigen Durchgangsplätze ist sogar rückläufig, schreibt Sozialwissenschaftlerin Nadine Gautschi auf ihrem Blog. Die Infrastruktur weist an vielen Orten eklatante Mängel auf. So fehlen etwa Wasser- und Stromanschlüsse oder die sanitären Anlagen sind ungenügend. Und noch immer gibt es viele Vorurteile. Noch immer werden Jenische und Sinti in der Schweiz diskriminiert, vor allem die reisenden Familien. Aufklärung in den Schulen könnte eine wirksame Maßnahme dagegen sein. Dort sei die Verfolgung von Jenischen und Sinti unbekannt, kritisiert Isabella Huser, Mitglied der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus gegenüber SRF. Kurz, es braucht mehr und intaktere Standplätze, mehr Aufklärung, mehr Aufarbeitung. Apropos, unser Gast Silvia Süss hat nicht nur unzählige Artikel verfasst, sondern auch ein Buch. Reden, um nicht zu ersticken, heißt es. Es zeichnet die Lebensgeschichte einer Betroffenen nach, Uschi Waser. Sie ist in unzähligen Heimen aufgewachsen und engagiert sich heute aktiv für die Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte und jener der Jenischen. Eine Leseempfehlung. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.